trotz alledem ist Parkinson, glaube ich, bis heute die Krankheit der alten Männer. Dass Menschen mit neurologischen Erkrankungen oder neurodegenerativen Erkrankungen darum kämpfen müssen, wie ihre Schwerbehinderung genehmigt wird oder nicht. Wann kommen wir endlich mal dazu, dass Männer und Frauen tatsächlich unterschiedliche Krankheitsbilder haben und anders behandelt werden müssen?
Wer sind denn für dich die Guten?
Oh, ganz einfach die...
Herzlich willkommen zu Damit die Guten gewinnen, dem Interview-Podcast von ASK. Ich bin Thomas Müldegöll und ich spreche hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas für unsere Gesellschaft tun. Heute begrüße ich einen Gast, der mit einer ambitionierten Vision für die Zukunft kämpft. In 10 Jahren soll auf der Webseite ihrer Stiftung die Schlagzeile zu lesen sein: Parkinson ist jetzt heilbar. Nicht mehr und nicht weniger. Mein Gast ist Franziska Engerhausen, Geschäftsführerin der Parkinson-Stiftung. Sie ist Gesundheits- und Sozialökonomin und arbeitet fast ihr ganzes Berufsleben für unsere Gesundheit. Seit April 2024 steht sie an der Spitze der Parkinson-Stiftung und macht dort Druck für mehr Forschung, bessere Versorgung und mehr Sichtbarkeit. Wir sprechen über eine Krankheit, die rund 400.000 Menschen in Deutschland betrifft und weltweit am schnellsten zunimmt. Darüber, was unser Gesundheitssystem für chronisch Kranke wirklich leisten muss. Und du erfährst, was es mit diesen Boxhandschuhen und Parkinson auf sich hat. Viel Spaß beim Reinhören, damit die Guten gewinnen. Franziska Engerhausen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Es freut mich auch, dass ich da sein darf.
Franziska, unser Podcast heißt ja Damit die Guten gewinnen. Wer sind denn für dich die Guten?
Oh, ganz einfach, die Demokraten. Alle Demokraten.
Fertig.
Fertig.
Auch was wir hier schon erlebt haben, du glaubst es gar nicht. Wir hatten hier schon wissenschaftliche Abhandlungen, wer die Guten sind. Wir hatten minutenlange Diskussionen, wer die Guten sein können. Und jetzt sind es simpel die Demokraten.
Ja, ich muss da nicht lange drüber nachdenken.
Sind für dich alle AfD-Wähler keine Demokraten?
Durchaus, genau. Sind alle keine Demokraten.
Was sind Linkswähler für dich?
Das ist auch eine Art von Demokratie. Ja, doch, klar.
Okay, weil das ist ja so eine Frage. Wir haben ja unterschiedliche Sichten auf die Ränder, wie man es im Politischen nennt. Und wir haben ja durchaus auch die Debatte der CDU vor allem, die ja sagt, mit der Linkspartei arbeiten wir auch nicht, weil das ist für uns, sind das eigentlich immer noch die direkten Stasi-Nachfolger, deshalb können wir mit denen auch nicht arbeiten. Deshalb finde ich es mal interessant zu gucken, wer ist denn Demokrat, wenn wir über die Guten reden? Sind die?
Aber ich finde die Demokraten, nicht nur die demokratischen Parteien. Ich finde ja auch alle Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind für mich auch Demokraten.
Das Ehrenamt ist lustigerweise etwas, was immer wieder hier fällt, als der Punkt von Zusammenhalt für die Demokratie, für die Gesellschaft.
Ja?
Und das sind die sich wirklich darum kümmern, dass der Laden läuft.
Genau.
Machst du Ehrenamt?
Ja.
Was denn?
Ich betreue 2 ukrainische Familien, tatsächlich immer noch. Und die zwischenzeitlich auch Fuß gefasst haben, logischerweise in Deutschland. Und zwischenzeitlich ist es nicht nur Ehrenamt, es ist deutlich mehr als das. Es macht unglaublich viel Spaß und Freude.
Das sind ja Leute, die in Not gekommen sind.
Ja.
Und du siehst über die Zeit, wie sich es für sie positiv entwickelt und sie Fuß fassen in der Gesellschaft, wie sie ankommen im Land, wie sie Ängste abbauen. Wie fühlt sich das so für dich an, das zu betrachten?
Es ist unglaublich schön und gleichzeitig muss ich auch sagen, das Deutsch der Freunde, der ukrainischen Freunde ist deutlich besser als mein Ukrainisch, was ich zwischenzeitlich versuche zu lernen. Das ist so das andere. Was für mich interessant ist, gespiegelt zu bekommen, die haben ja eine relative Hürden oder eine Odyssee in den ganzen bürokratischen Zwängen, die wir in Deutschland als selbstverständlich betrachten, Arbeitsamt und diese ganzen Anträge, wie geht es mit einer Krankenkasse, was muss ich tun, damit ich behandelt werde, wissen die heute alle Bescheid darüber? Ist alles schön, am Anfang habe ich sie betreut, fand es unglaublich spannend, von einer anderen Warte aus auch Blicke auf das Gesundheitssystem werfen zu dürfen. Was ich vorher, ich habe das ja alles als normal hingenommen, so als Gesundheitsökonomin bist du ja da ganz anders im Thema. Und die ukrainischen Freunde, die haben mich schon dann andere Sachen kennenlernen lassen. Und das ist auch wirklich schön. An Ostern haben wir zusammen gefeiert. Ukrainische Süßigkeiten sind nicht meine Süßigkeiten. Aber sonst ist es unglaublich schön. Und ich betrachte das auch immer wieder als ein Privileg, das alles kennenlernen zu dürfen.
Und jetzt kurz eine Werbung in eigener Sache. Wenn du immer schon einmal bei Damit die Guten gewinnen live dabei sein wolltest, hast du jetzt die Chance. Am 9. Oktober wird es abends eine Live-Folge im Rahmen der Zoom Podcast Week in Düsseldorf geben. Ich freue mich schon sehr auf diesen Abend mit vielen von euch im Publikum und ganz besonders freue ich mich auf meinen Gast. Es wird kein geringerer sein als Michel Friedmann. Ich kenne Michel Friedmann schon viele Jahre und freue mich immer, ihn zu treffen und mit ihm zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass das ein sehr spannender Abend wird. Wenn du Lust hast, am 9. Oktober in Düsseldorf dabei zu sein, sind Karten ab sofort unter zoon-podcast-week.de erhältlich. Ich hoffe, wir sehen uns in Düsseldorf. Es bereichert das Leben ja auch, wenn man mal
absolut
Leute kennenlernt und näher kennenlernt, die nicht aus dem eigenen Dauerorbit kommen.
Absolut, genau.
Das ist ein ganz anderen Lebensumstand, Land.
Alles anders.
Lass uns mal kurz über dich sprechen. Du hast ja dein gesamtes Berufsleben in das Thema Gesundheitswesen gesteckt und bist wirklich absolut tief drin in diesem ganzen Thema, hast es politisch begleitet, bist jetzt schon seit ein paar Jahren Geschäftsführerin der Parkinson-Stiftung. Wie bist du da reingekommen und warum ist es das Gesundheitswesen bei dir geworden?
Ich bin Mitglied der SPD. Und ich bin begeistertes Mitglied der SPD, darum geht es gar nicht. Aber ich habe damals festgestellt, Landesverband Baden-Württemberg hat sich außer einem weiteren Genossen auf Bundesebene niemand um das Thema Gesundheit gekümmert. Und im Gespräch mit Klaus Kirschner damals, das war der Genosse und Bundestagsabgeordnete, habe ich festgestellt, Gesundheit kann total spannend sein. Vor allen Dingen, ich war alleinerziehende Mutter von einigen Kindern. Wir hatten eigentlich noch nie wirklich große Probleme mit dem Gesundheitssystem. Aber das einfach mal von anderer Warte aus zu betrachten, fand ich gut. Und so bin ich reingewachsen in das Thema Gesundheitspolitik, Gesundheitssystem.
Aber Gesundheitspolitik ist ja einer der komplexesten Bereiche in der Politik.
Absolut, klar.
Wie lange hat das gedauert, bis du das Gefühl hattest, du hast einen Überblick?
Ich hatte unglaublich viel Glück. Ich war bei einer Krankenkasse und der damalige Vorstandsvorsitzende hat mich quer durch alle Abteilungen hospitieren lassen. Ich weiß, die Krankenkasse geht. Das war mein Einstieg. Dann war ich bei einer Selbsthilfe und habe Gesundheitspolitik von ganz anderer Seite gesehen, nämlich mit sehr viel Enttäuschungen und sehr viel Kampf. Heute bin ich bei der Parkinson-Stiftung und ich muss sagen, ich bin jetzt in diesem Zwischending. Ich stelle fest, Parkinson ist jetzt nicht so das attraktive Thema, das die Gesundheitspolitik beschäftigt. Also fange ich wieder mit meiner Erfahrung von vorne an.
Ist Gesundheitspolitik in deinen Augen mehr Verteidigung und Arbeiten am Bestehenden oder ist es mehr ständige Reformen, ständiges Verbessern?
Ich würde es andersrum sagen. Ich glaube, dass das Thema Gesundheitspolitik genauso wie es Sozialpolitik was ganz Essentielles ist, was ist für das Thema Demokratie. Und deshalb ist für mich immer die Frage nicht nur Verteidigung oder Besitzstandswahrung, sondern wirklich die Frage, wie gehen wir nicht nur mit den Ressourcen um, die wir haben, sondern wie gehen wir damit um, dass es den Menschen in unserem Land gut geht.
Ich bin ganz dankbar, dass wir so relativ kurzfristig diesen Termin für den Podcast machen konnten. Wir zeichnen auf, ich muss kurz gucken, am 28. April. Wir erscheinen aber auch immerhin schon am 8. Mai. Insofern ist das relativ kurze Zeit. Aber es sind ja gerade Wochen, wo gerade über das Gesundheitssystem und über Reformen im Gesundheitssystem, es gibt die Vorschläge von Nina Wagen, viel debattiert wird. Wir wissen noch nicht ganz, was dann am 8. Mai letzter Stand sein wird. Aber genau da ist ja gerade so super viel in Bewegung. Wie nimmst du diese Lage gerade wahr?
Ich glaube, der Hype dieser Finanzkommission mit diesen 66 Punkten, diese Streichliste von den 66 einzelnen, keine Ahnung, zu streichenden Anlässen, das ist mit Sicherheit was, wie beim Gesundheitssystem übrigens üblich. Es ist nicht so, dass es so rauskommt, wie es reingegangen ist. Ich glaube, was tatsächlich die Besitzstandswahrung anbelangt, das ist das, man hat es ja auch gesehen, wer alles weint, bittere Tränen weint über diese Streichvorschläge und Angst hat, zu kurz zu kommen. Am Ende des Tages, glaube ich, um für diese Regierung, wenn sie glaubwürdig sein wollen, und das nehme ich einfach an, dass es so ist, müssen sie im Endeffekt eigentlich, und das meine ich wirklich mit dem Thema Demokratie, es müssen Dinge angegangen werden, die wirklich für alle gut sind oder was Gutes bedeuten. Und dann ist mit Sicherheit die Frage, wer sich da alles bewegen muss. Das wird nicht nur die Frau Wagen sein, es wird auch der Herr Klingbeil sein, weil die Frage, was finanziert wird, also versicherungsfremde Leistungen oder nicht, das muss einfach mal offen auf den Tisch. Und da wird sich hoffentlich in den Tagen von 28. April bis 8. Mai so einiges bewegen, schätze ich jetzt mal.
Du bist bei mir im Podcast, du hast ein paar Wünsche frei. Was wären denn die drei Sachen, die wir idealerweise am Gesundheitssystem anpacken sollten?
Oh ja, ganz einfach. Ich hätte gerne, dass das Thema, dass die ganzen Bürgergeldempfänger, dass es tatsächlich aus Steuermitteln bezahlt wird und dann im Endeffekt auch nicht mehr darüber nachgedacht wird, dass nur GKV-Versicherte diese ganzen Leistungen finanzieren sollen. Ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage der Familienversicherung kann man so oder so sehen. Ich als Frau, nicht mehr junge Frau, aber als Frau, würde doch darum bitten, dass wir auch da mal anfangen, dass die Gleichheit für alle irgendwie jetzt mal langsam hergestellt wird. Wir sind zwischenzeitlich 2026 und schaffen das immer noch nicht, nicht mal im Gesundheitssystem. Und was ich mir sehr wünschen würde, ist tatsächlich, steht nicht mal in der Streichliste drin, aber das ist die Frage, wann kommen wir endlich mal dazu, dass Männer und Frauen tatsächlich unterschiedliche Krankheitsbilder haben und anders behandelt werden müssen? Weil das sind Dinge, die finden im Moment weder in der Forschung noch in der Gesundheitsversorgung statt. Wenn ich noch einen vierten Wunsch frei hätte.
Na gut.
Mein vierter Wunsch ist tatsächlich, dass das Thema Parkinson ganz anders noch im Gesundheitssystem eine Aufmerksamkeit findet. Das haben wir nämlich noch nicht geschafft.
Wir kommen bestimmt später nochmal aufs Gesundheitssystem. Aber Parkinson war gerade das richtige Stichwort. Du bist jetzt im dritten Jahr Geschäftsführerin der Parkinson-Stiftung. Was hat dich gereizt, genau diesen Job zu übernehmen?
Ich habe tatsächlich eine familiäre Vorbelastung mit einer neurodegenerativen Erkrankung in der Familie. Und das ist tatsächlich, das ist irgendwie alle diese Erkrankungen, auch Parkinson vor allen Dingen, ist ja ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und du hast es gerade eben schon gesagt, ich gucke ja zurück auf eine lange Geschichte unter dem Aspekt Gesundheitspolitik, Gesundheitssystem und weiß eigentlich, wie manche dieser Werkzeuge und Zahnrädchen ineinander gehen. Und deshalb fand ich diese Chance bei der Parkinson-Stiftung auch diese Krankheit sichtbar zu machen in der Gesellschaft, in der Politik, fand ich schon eine ganz große Chance. Und wir nehmen die, glaube ich, auch zusammen mit großer Begeisterung wahr.
Wir hatten vor einem Jahr hier im Podcast schon mal das Thema Alzheimer. Ich finde das selber super interessant, mal in Krankheitsbilder reinzuschauen. Die ganze Frage, was geht präventiv? Was funktioniert aktuell im Gesundheitswesen damit nicht so sonderlich gut? Warum wissen Leute oftmals nicht Bescheid über die Krankheit? Deshalb gut, dass wir beide ein bisschen Zeit haben, heute mal über Parkinson zu sprechen und auch über die beiden Boxhandschuhe, die du mir mitgebracht hast. Aber wir wollen uns heute nicht prügeln, aber da reden wir gleich auch nochmal drüber, warum du die mitgebracht hast. Parkinson ist ja, meine ich, die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung nach Alzheimer.
Absolut, genau.
Sind in Deutschland mehrere hunderttausend Leute erkrankt, weltweit 6 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Michael J. Fox ist so ein Beispiel, das man öffentlich sehr kennt. In Deutschland ist Frank Elstner, der auch bei euch eine besondere Rolle in der Stiftung hat. warum ist Parkinson trotzdem in der Öffentlichkeit zurzeit eigentlich gar kein großes Thema?
Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Tabuzone. Also wenn ich Menschen erzähle, dass ich bei der Parkinson-Stiftung bin, dann fällt dem einen oder anderen ein, ach ja, meine Nachbarin, die hatte auch Parkinson oder ich habe eine Tante oder irgendwas Vergleichbares. Trotz alledem ist Parkinson, glaube ich, bis heute die Krankheit der alten Männer. Und es ist tatsächlich so, dass ja auf den ersten Blick betrachtet tatsächlich mehr Männer an Parkinson erkranken als Frauen. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so zwischenzeitlich, dass nicht nur immer mehr Frauen, sondern vor allen Dingen auch junge Menschen teilweise schon mit 20 an Parkinson erkranken. Und diese Krankheit der alten Männer ist aber, alte Männer halt, ja, so auf diese Art. Und es ist einfach nicht wahr, weil Parkinson ist auch, äußert sich jetzt nicht unbedingt immer nur mit dem Tremor, von dem jeder glauben, dass das genau das erste Indiz ist. Da gibt es ganz viele Symptome, gerade bei Frauen sind Symptome, die mit Parkinson in Zusammenhang stehen, werden oftmals Frauen mittleren Alters als Symptome aus der Menopause dann diagnostiziert. Also gar nicht dieser neurologischen Erkrankung zugeordnet. Und so ist es tatsächlich, glaube ich, Fazit, Parkinson wird extrem schlecht und spät erkannt, weil das jede Parkinson-Erkrankung jedes Einzelnen ist was ganz Unterschiedliches. Nicht nur an Symptomen, sondern tatsächlich in der Schweregrad der Erkrankung und so weiter. Und deshalb scheint es wohl auch für Fachärzte schwierig zu sein, die Krankheit zu erkennen. Und dann kommt eben auch dazu, dass viele Menschen Beispiel Schmerzen in den Gliedmaßen, dann gehen sie zum Orthopäden, werden dort behandelt, bekommen bestenfalls noch eine neue Hüfte, um dann irgendwann nach Jahren festzustellen, auch die Hüfte war es nicht, es war der Parkinson.
Was sind denn das für Symptome, die viele Leute, inklusive Fachmediziner, übersehen? Ich habe es gerade verstanden, Schmerzen in den Gelenken, das Zittern, das kennt man ja.
Das Zittern ist nicht unbedingt gleich das Erste. Schlafprobleme. Diese sogenannte REM-Schlafphase ist ganz anders als bei gesunden Menschen. Depressionen bei Frauen, ganz häufig Depressionen, Verdauungsprobleme. Wir kennen das alle aus der Pandemie. Die Menschen verlieren plötzlich den Geruchssinn. Mhm. Aber das sind eben Dinge, wie gesagt, man muss dann im Endeffekt eigentlich sich einen Zettel hinlegen und sagen, habe ich Verdauungsprobleme, habe ich Probleme mit dem Riechen, habe ich Probleme und so weiter. Mit dem Gehen, kleine Schrift, die kleinen Schritte, die dann entsprechend irgendwie entstehen. Wenn das dann die Summe aller Dinge, dass man sagt, ja, ich kann bei vielen Sachen ein Kreuz machen, dann wäre es vielleicht ganz gut, dann mal tatsächlich den Neurologen oder die Neurologin darauf anzusprechen, ob es nicht doch ein Parkinson sein könnte und nicht die Menopause bei Frauen.
Das heißt, es sind viele eigentlich harmlos wirkende kleine Dinge, die gemeinsam dann doch zu dem Bild führen können, genau. Es könnte ein Parkinson sein. Gibt es da den Parkinson-Test oder wie bekommt man es denn dann raus?
Also man kann es über eine radiologische Untersuchung, um festzustellen, es sind ja Gehirnzellen, die absterben durch diese mangelnde Dopaminversorgung. Und man kann das schon erkennen. Also diese Aufnahmen des Gehirns zeigen dann schon, dass da was nicht in Ordnung ist. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir alle, das lässt übrigens das Gesundheitssystem Gott sei Dank auch nicht zu, dass wir alle in kurzen Intervallen dann entsprechend uns solcher Untersuchungen dann irgendwie unterwerfen. Aber wie gesagt, es hilft dann schon, wenn man sagt, okay, wir erstellen gerade in der Parkinson-Stiftung tatsächlich so eine Broschüre, wo wir dann auch so eine Liste beifügen, haben Sie, können Sie ankreuzen. Folgende Symptome.
Kann ich mich aktuell gut und gesund fühlend etwas tun, um mein Risiko, Parkinson zu bekommen, zu verringern? Oder? Also ich weiß es nicht, ist es genetisch vorbelastet? Ist es mein Verhalten? Ist es Pech? Wie passiert's?
Also es gibt tatsächlich Parkinson-Fälle, da ist es tatsächlich eine genetische Vorbelastung. Man nimmt aber zwischenzeitlich an, also die Anzahl der Parkinson-Erkrankten ist stetig zunehmend. Da sagt man, okay, das wird wahrscheinlich auch von dem Thema einer älter werdenden Gesellschaft herrühren. Ist ja klar, die demografischen Entwicklungen, die bringen vieles zutage, was man vorher eben nicht so entdeckt hat. Aber was tatsächlich im Moment wirklich in der Forschung verstärkt untersucht wird, ist das Thema Umwelteinflüsse auf Parkinson. Also man weiß ja heute, das war auch schon in Nachrichten schon vor 2-3 Jahren, dass es häufig Landwirte, Weinbauern und so weiter gibt, die dann nach einem entsprechenden Verfahren, also die an Parkinson erkrankt sind und deren Berufsunfähigkeit tatsächlich aufgrund ihres Berufslebens dann entsprechend zurückgeführt wird. Da nimmt man an, dass es vermutlich der Einsatz von Insektenvernichtungs- und sonstigen irgendwelchen umweltgerade biegenden Substanzen sind, die da entsprechenden Einfluss haben. Wir alle haben das Thema Mikroplastik, sind da ständig mit konfrontiert. Man nimmt an, die Forschung nimmt an, dass das tatsächlich ein ganz großer Faktor ist, Parkinson zu verursachen.
Gibt es da von euch auch Informationen, auch da eine Liste oder einfach diese... Oder frage ich jetzt ChatGPT, um zu wissen, was sind all diese Faktoren, die da schon erforscht sind, die da reinfallen könnten?
Also du musst gar nicht ChatGPT fragen. Du gehst am besten auf die Seite der Parkinson-Stiftung und da begrüßt dich unser kleiner neuer Mitarbeiter James. James schreibt sich nicht wie James, sondern mit A, mit einem großen A und einem kleinen A und I.
Ah.
Am Anfang von entsprechend AI, weil James ist unser kleiner Parkinson-Chatbot. Und der ist, also natürlich ist der Hintergrund, dass der nicht nur für dich dann bereitsteht, sondern natürlich 24 Stunden für alle Parkinson-Patientinnen. Ich habe es vorhin gesagt, das Schlafthema ist ein ganz großes, ein großer Begleiter oder ein unangenehmer Begleiter. Also Menschen, die nachts um 2 sitzen, Parkinson erkrankt sind oder denken, dass sie vielleicht Parkinson hätten, die können auch nachts um 2 James fragen, um dann entsprechend über diese künstliche Intelligenz Antworten zu bekommen. Und die künstliche Intelligenz wird aber nicht über ChatGPT, was wir alle kennen, dann gespeist, sondern wir haben eine eigene Datenbank, die basiert auf wissenschaftlichen Leitlinien, anderen wissenschaftlichen Studien, tatsächlich auch Veröffentlichungen von uns, die eben auch entsprechend geprüft und evident sind. Und es sind dann die Antworten, die du dann bekommst, wenn du James fragst. Und James spricht übrigens nicht nur Deutsch.
Wahrscheinlich kann der fast alle Sprachen der Welt.
Ja, ganz genau. Das kann er.
Mir ist es beim Stellen der Frage gerade aufgefallen, wie die Zeiten sich verändern. 25 Jahre lang hätte ich immer gesagt, oder muss ich das googeln? Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage, oder frage ich ChatGPT?
Ja, genau. Das ist total irre. Und es ist auch wirklich, das Schöne ist an James nicht nur, dass wir das selber nutzen, tatsächlich für unsere tägliche Arbeit. Wir haben, also die Frage, wie geht es Parkinson-Patientinnen und Patienten? Und da ist es natürlich dieses Thema Tremor. Das ist bei vielen eine Beeinträchtigung. Und die sagen, bevor ich jetzt eine Broschüre lese und die flattert da so vor mich hin, ist es viel einfacher, ins Netz zu gehen oder an meinen Laptop zu sitzen und mein iPad und was es denn alles so gibt, um dann entsprechend mir solche Sachen beantworten zu lassen. Und deshalb war das auch quasi ein Service, nicht nur, weil es der Trend ist, dass wir alle mit KI uns irgendwie abgeben, sondern auch zu sagen, vor allen Dingen Parkinson-Betroffene, aber ihre Angehörigen, denen auch relativ schnell eine Antwort zu geben. Das ersetzt natürlich kein Arztgespräch.
Aber ich bekomme meine Fragen beantwortet und nicht die Texte, die irgendjemand mal geschrieben hat, wo jemand meinte, die könnten für mich sinnvoll sein. Sind sie ja möglicherweise auch. Aber so bekomme ich exakt meine Fragen beantwortet, was ja sehr, sehr gut ist, weil das ist ein anderes Gefühl, wenn ich meine Fragen direkt stellen kann. James, ein guter Name.
Ja, das kommt von James Parkinson, war ja der Entdecker der Erkrankung, der irgendwie Menschen auf der Straße dann da beobachtet hat. Und ich glaube, es waren nur 5, über die er dann ein Essay schrieb und hat dann diese Schüttelkrankheit dann beschrieben. Und James Parkinson, also am 10. April wird weltweit, gibt es den Welt-Parkinson-Tag. Er hat dann eben nicht nur die Erkrankung lautet auf seinen Namen, es ist tatsächlich so, dass an seinem Geburtstag am 10. April weltweit dann irgendwie Aktivitäten, um Parkinson eine Aufmerksamkeit zu geben, dann entsprechend stattfinden.
Grüße an meine Schwester, die am gleichen Tag Geburtstag hat wie James.
Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich.
Wie feiert ihr?
Wir machen unterschiedliche Aktivitäten. Wir machen eine Telefonaktion. Die findet bundesweit statt. Die wird vorher entsprechend beworben. Und wir haben dann bundesweit, also Expertinnen, also Neurologinnen und Neurologen dann da im Call, die angerufen werden können. Und da geben wir dann immer wieder ein Thema vor und wir machen auch tatsächlich ein großes Online-Meeting, nicht in Form eines Podcasts wie heute, sondern tatsächlich ein Online-Meeting, das entsprechend 33 Stunden zieht. Wir laden Experten ein, wir laden Betroffene ein, wir laden, dieses Jahr war der Patientenbeauftragte der Bundesregierung unter anderem da, weil dieses Jahr war das Thema Diagnose Parkinson und plötzlich habe ich 1000 Fragen. Ganz gezielt eben darauf, ich habe den Verdacht, jetzt gehe ich zum Neurologen, was muss ich tun? Der Neurologe sagt, Sie haben Parkinson. Da verschreibe ich Ihnen folgende Medikation. Und dann habe ich ganz viele Fragen, die von, was mache ich mit meinem Arbeitsplatz? Muss ich das meinem Chef sagen? Muss ich das meiner Abteilungsleiterin erzählen? Was mache ich mit der Rente? Ist die Lebensversicherung bezahlt? Wie gehe ich mit meiner Familie um? Das sind so handfeste Fragen, nicht mal nur, wie entwickelt sich die Erkrankung, sondern tatsächlich, was muss ich jetzt tun? Das geht bis hin, kann ich noch Sex haben? Und das sind einfach Fragen, die jeden von uns, denke ich mal, so oder ähnlich berühren würden. Das ist eine Idee aus unserem Betroffenenbeirat. Und deshalb haben wir alle Aktivitäten in diesem Jahr unter diesen Titel gestellt. Und was wir tatsächlich auch noch machen, ist wirklich so ganz gezielt auch Telefonangebote, dass die Menschen dann auch jenseits dieses Online-Meetings dann nochmal ganz gezielt Fragen stellen können. Also, dass wir wirklich auch sagen, ja, da sind jetzt Ärzte da und mit denen können sie dann telefonieren oder chatten. Und wir versuchen da entsprechend um diesen Tag herum ganz viel zu bauen. Wir haben auch immer einen Tag des offenen Büros. Sehr interessant, Menschen von der Straße oder die das gelesen haben, kommen und sagen, und wie geht's euch? Erzählt doch mal was, ich habe auch Parkinson. In diesem Jahr hatten wir dem Motto entsprechend auch eine Physiotherapeutin dann zu uns eingeladen, die immer zur halben Stunde dann Übungen gemacht hat und das ganze Büro stand voll und hat dann Übungen für Parkinson-Erkrankte gemacht. War großartig.
Ach super. Ich verstehe das so, ihr bildet als Stiftung auch eine Community. Also ihr seid nicht nur dafür da, auch Forschung zu finanzieren, sondern ihr seid auch stark dabei, Antworten zu geben, zu informieren, den Leuten irgendwie eine Anlaufstelle zu geben.
Ja, wir haben ja im Prinzip dieses Motto Forschen, Informieren, Betroffenen helfen. Und das bildet es eigentlich ab. Wir machen Forschungsförderung in dem Sinne, dass wir Preise ausschreiben jedes Jahr, die im Endeffekt eigentlich darauf fokussieren, dass eben auch Studien, also Ideen für Studien eingereicht werden, die vielleicht jetzt nicht in der normalen Forschungsförderung Berücksichtigung finden würden, die vielleicht ein bisschen innovativen Ansatz haben. Und da ist es auch so, dass wir Jahr für Jahr versuchen, diese Innovationspreise werden, die von uns genannt, die sind jeweils mit 100.000 Euro, dann entsprechend werden die ausgelobt. Und da bekommen die auch ein Oberthema. Das Thema jetzt, der Einsendeschluss, ist am 31. Mai für dieses Jahr, ist in jeglicher Art Prävention. Wir haben klinische Forschungspreise, wir haben also Grundlagenforschung, wir haben aber auch tatsächlich Versorgungsforschung und dann jetzt eben noch einen Präventionspreis, der wurde uns separat nochmal von jemandem gespendet und wir sind da sehr dankbar darüber.
Ja, gespendet ist ein guter Hinweis. Ihr finanziert euch nicht staatlich, richtig?
Nein. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden und allem, was dazugehört. Das ist tatsächlich, das ist ein spannendes Feld, weil wir logischerweise auch immer schauen müssen, wenn wir großartige Ideen haben und momentan würden wir gerne zu einem digitalen Ökosystem, also James ist der Anfang unseres digitalen Angebotes, wir haben Webinare und so weiter. Wir lassen derzeit ein Studienregister entwickeln, was nichts anderes ist als eine Übersichtsseite, so wie wir das von anderen Anbietern kennen, ob das jetzt die Jobsuche ist oder die Urlaubsuche, also eine Übersichtsseite. Ich bringe Anbietende und Nachfragende zusammen. Das heißt, die Anbietenden sind die Wissenschaftlerinnen oder die Kliniken, die da eben eine Studie entwickeln und die Nachfragenden sind Parkinson-Erkrankte, die dann sich treffen können und da wird dann eben entsprechend geguckt, dass da ein Match da ist, ob die Menschen dann eingeschlossen werden können in eine Studie. Und das, was ich sagen wollte, ist wirklich, wenn wir dieses digitalen Angebote, dieses digitale Ökosystem weiter ausbauen, müssen wir erstmal gucken, dass wir vorher Geld bekommen.
Und das kommt von Privatleuten?
Das kommt von Privatleuten, ausschließlich, genau.
Ich glaube, die Antwort ist schon klar, aber ich stelle sie so gerne hier im Podcast. Was kann man tun, wenn man euch unterstützen möchte?
Oh, ganz einfach. Geht auf die Website der Parkinson-Stiftung und da gibt es sogar ein Formular. Ich möchte spenden. Und nach oben offen gibt es keine Grenzen.
Ist das Thema Nachlassspende bei euch ein großes?
Ja. Wir haben auch tatsächlich im vergangenen Jahr eine Testamentsbroschüre rausgegeben, die im Endeffekt auch versucht, Aufklärung zu geben, was gibt es alles an Nachlässen? Also ich kann ja ein Vermächtnis machen, ich kann mein Testament ganz dann irgendwo hin orientieren. In diesen unterschiedlichen Aspekten haben wir uns bemüht, wirklich das ganze Spektrum irgendwie darzustellen, weil wir auch festgestellt haben, dass es da wirklich auch einen Bedarf gibt für diese Sachen. Und tatsächlich, wir hatten eine Spenderin, die hat angerufen und hat gesagt, na, ich habe ihre Nachlassbroschüre bestellt. Die kann man bei uns bestellen über die Website. Die kommt dann übrigens kostenlos an die Postadresse. Und sie hat mir dann erzählt, sie findet die Nachlassbroschüre so unglaublich ansprechend. Und ich bin manchmal spontan und ich sagte, ja, wir wollten die richtig lebensnah gestalten. Und wir haben dann beide sehr gelacht. Und Tatsache war, eine Woche später bin ich dann in unser Spendenkonto, habe ich reingeguckt und habe dann festgestellt, dass die Dame einen relativ hohen Betrag gespendet hat. Und mir nachher dann nochmal erzählt hat, dass sie dieses Gespräch so schön fand und das wirklich auch so sieht. Auch das Thema Nachlass und Testament kann auch lebensbejahend sein, wenn man Bescheid weiß, was ich zu tun habe und da entsprechende Informationen hat.
Absolut. Ich glaube, das erklärt sich nicht von allein, warum die Forschung nicht alleine von Staat oder Konzern von sich heraus vorangebracht wird, sondern warum es dafür auch noch eine Stiftung braucht, die Gelder sammelt und selber nochmal diese Gelder auch in Forschung steckt und weiterverteilt. Also blöd gefragt, warum braucht es euch ja eigentlich?
Wir sind ganz wichtig in der Parkinson-Forschung, weil wir tatsächlich, das, was ich vorhin auch erzählt habe, wir versuchen innovative Forschung, nicht dieses übliche, wir gehen jetzt nur, was man schon immer untersucht hat, sondern tatsächlich auch die Frage, wir haben vor ein paar Jahren eine Studiengruppe ausgezeichnet, die haben sich damit beschäftigt, im Prinzip das Thema Logopädie, wie man relativ frühzeitig da schon eingreifen kann, um entsprechend da auch Stimmbildung und so weiter irgendwie voranzutreiben und welche Mechanismen da eigentlich angesprochen werden. Das hört sich jetzt alles an, ja, ist ja klar, da kommt ja jeder drauf. Aber die Frage ist immer, wie mache ich das? Mit welchen Werkzeugen, mit welchen Studienerfordernissen gehe ich da rein? Und das ist tatsächlich, glaube ich, was uns auszeichnet, weil im Endeffekt sind diese Innovationspreise, die ich vorhin beschrieben habe, die sind natürlich mit einem Umfang von 100.000 Euro nicht wirklich großartig, aber sie sind ein Start, dass die wirklich auch sagen können, okay, also wir fangen jetzt mit einem kleinen Teil an, können dann schon mal was vorweisen an Ergebnissen und gehen dann vielleicht einen DFG-Forschungsantrag oder irgendwas weiteres dann irgendwie an. Und das ist tatsächlich, wir betrachten das schon als einen Anschub, als eine Initialzündung, was wir machen. Das heißt natürlich nicht, dass nur die von uns geförderte Forschung die einzige ist, die es gibt im Parkinson-Bereich. Aber wie gesagt, diese innovativen Geschichten, das sind die, die wir vorzugsweise fördern.
Ihr habt einen sehr bekannten Botschafter.
Oh ja, wir haben einen sehr bekannten, einen sehr sympathischen Botschafter.
Frank Elstner, ich glaube, man muss gar nicht viel über ihn erklären. Ich glaube, jeder weiß, wer Frank Elstner ist. Okay. Das ist aber eine Legende. Wie sehr hilft euch das, dass er als Erkrankter sich auch als Botschafter für die Stiftung so immens einsetzt?
Es hilft uns unglaublich, weil das tatsächlich, er ist es sehr authentisch, er geht da aber auch sehr offen mit seiner Erkrankung um. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, dass Parkinson aus der Tabuzone herausholen, da zeichnet er ganz entscheidend dafür verantwortlich, dass wir alle heute ganz anders über Parkinson reden, als wir das vielleicht vor 4, 5, 6 Jahren gemacht haben. Und das ist wirklich, ich bewundere alle Menschen, die Parkinson haben und trotzdem mit ganz viel Optimismus ihr Leben meistern. Und da gehört Frank Elstner dazu. Und das ist, glaube ich, nicht nur unter dem Aspekt Vorbild, sondern auch zu sagen, der Parkinson ist ja super demokratisch, wenn ich das so sagen darf. Das hört sich sehr zynisch an, aber er macht keinen Halt vor Armen, Reichen, ich erzählte es vorhin, Jungen oder Alten. Egal welche Hautfarbe oder wen ich liebe, keiner ist gefeit vor Parkinson. Und das ist tatsächlich ein Thema, das Frank Elstner wirklich auch authentisch rüberbringt in allem, was er macht. Und er ist jetzt schon ein bisschen älter und ich freue mich, das darf ich hier auch sagen, ich freue mich immer, wenn ich mit ihm telefonieren darf, weil diese Fröhlichkeit und der Optimismus, das übrigens viele Parkinson-Erkrankte haben, das ist einfach super.
Ich habe mich sehr gefreut, du hast ein Buch von ihm mitgebracht, namens Dann zitter ich halt. Gemeinsam rausgebracht mit Jens Volkmann, genau. Leben trotz Parkinson. Das ist eine kleine Widmung von ihm drin. Eine Widmung von Frank Elstner in der Hand gehalten. Super. Ich habe deinen großen Wunsch vernommen, der heißt, in 10 Jahren soll auf eurer Webseite stehen, Parkinson ist heilbar.
Ja.
Ist das eine Option, dass es wirklich in 10 Jahren gehen könnte?
Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber ich darf sagen, wir arbeiten jeden Tag daran. Und auch die Forscherinnen und Forscher sind unendlich engagiert. Wir waren vor einer Woche beim Parkinson-Kongress der Fachgesellschaft in Leipzig. Und da gibt es natürlich auch mal Rückschläge. Aber die Frage, diesen Herrn Parkinson irgendwie zu besiegen und nicht nur über Medikamente, ist natürlich nicht nur mein Wunsch. Aber die Tatsache ist, dass auch immer mehr dem Parkinson auf die Schliche kommen. Also die Frage, ist es jetzt eine Umweltgeschichte? Ist es nur Pech oder ist es eine genetische Vorbelastung? Das wird im Moment in vielen Studien entsprechend untersucht und auch wir machen ja noch ein anderes großes Forschungsprojekt, den Leuchtturmprojektverbund. Da steckt dann auch ein bisschen mehr Geld drin. Da sind 6 Studiengruppen dran, die sich vor allen Dingen mit diesen Grundlagen auseinandersetzen. Wie kann ich schon sehr frühzeitig dem Ganzen auf die Schliche kommen, damit ich weiß, ob der Herr Parkinson da irgendwie auf dem Weg ist oder nicht?
Vergangenes Jahr, im Herbst, glaube ich, war es, hatte ich ja Anne von Fallois zu Gast von der AIDS-Stiftung.
Ja.
Und Anne hat mir hier eine Geschichte erzählt, da kriegt man Gänsehaut von dieser schrecklichen, tödlichen Krankheit HIV-AIDS in den 80ern und auch 90ern, die dann eben über sehr viel Forschung und sehr viel Investition ja so weit gekommen sind, dass man heutzutage dieses Virus tragen kann, ohne dass es ausbricht. Und es gab so ein paar Einzelfälle, wo es sogar komplett wieder verschwunden ist, aber wo man zumindest sich sicher sein kann, du stirbst mit dem Virus, aber du stirbst nicht mehr an dem Virus. Und wenn man es bei AIDS und HIV gesehen hat, ist das ja schon mal eine schreckliche Krankheit. Das macht mir auch so Mut, dass das auch woanders gehen kann und gehen wird. Und deshalb finde ich die Idee, dass ihr mit euren Visionen zum Arzt geht, genau richtig.
Genau, und wir gehen zum Arzt. Wir haben viele engagierte Ärztinnen. Die Frage bei Parkinson ist natürlich im Unterschied zu AIDS, es ist eine invasive Erkrankung. Ja. Bei Parkinson ist es tatsächlich, du hast es vorhin gesagt, es ist Pech. Ich weiß aber, dass es auch Forschergruppen gibt, die gerade auch befeuert durch diese ganzen Impferkenntnisse während der Pandemie tatsächlich jetzt daran forschen, kann man tatsächlich über eine Impfung gegebenenfalls Parkinson verhindern. Das ist ja das andere. Also nicht nur kann man heilen. Die Frage, ob man Gehirnzellen wieder ersetzen kann, ist die Frage, die wahrscheinlich sich eben selber erklärt, dass es so nicht geht. Aber man kann natürlich Parkinson verlangsamen oder gegebenenfalls über irgendeine Impfung oder was Ähnliches vielleicht auch irgendwann Parkinson ganz verhindern.
Bevor wir nochmal kurz einen Ausflug machen in die Prävention und in den Umgang mit der Krankheit, würde ich gern dich kurz bitten, 5 Sätze zu vervollständigen.
Oh, okay, gerne.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
Das ist eine total schwierige Frage. Ich versuche, die jetzt positiv zu beantworten. Und mich beeindruckt momentan die stoische Ruhe unseres Außenministers.
Über Deutschland denke ich.
Über Deutschland denke ich, dass wir ein unglaublich schönes Land haben und wirklich versuchen sollten, dieses Land weiter so schön und mit großer Lebensqualität zu erhalten.
Wir sollten mehr Wert legen auf.
Wir sollten mehr Wert legen auf Achtung und Respekt und entsprechend miteinander umgehen.
Achtung und Respekt heißt doch ein Lied von Roland Kaiser. Da kommt der Insider aus mir wieder raus. Der nachfolgenden Generation rate ich.
Die nachfolgende Generation hat eine große Bürde, alleine durch die Pandemie. Und ich hoffe, dass die nachfolgende Generation, so wie ich junge Menschen erlebe, ich habe ganz viele Enkelkinder, dass sie weiter ihren Optimismus behalten.
Morgen wird besser als heute, weil?
Da ich nicht Karl Valentin bin und dieses Thema oder dieses Zitat nochmal umändern möchte, morgen wird besser als heute, weil tatsächlich morgen ist auch das Thema Gesundheitspolitik im Kabinett und ich hoffe inständig, dass die alle entsprechend gut beraten.
Sehr gut. Vielen Dank dafür. Kann ich selber aktiv etwas tun, kein Parkinson zu bekommen? Sport, gute Ernährung. Es gibt ja auch so viele Klassiker, die auch bei Klassiker klingt so blöd, die auch bei Krebs ja oft genannt werden. Gibt es bei Parkinson ähnliches Verhalten?
Also ob man tatsächlich Parkinson verhindert kann, ich hatte das vorhin ausgeführt, wie Parkinson entstehen kann, kann ich nicht sagen. Aber was tatsächlich hilft, ist tatsächlich das ganze Thema Sport und Bewegung und gleicht sich geistige geistige Auslastung. Also nicht auf der Couch sitzen, sich berieseln lassen von irgendwelchen komischen Fernsehsendungen, sondern wirklich rausgehen, sich damit beschäftigen, wie die Vögel singen oder sich gegebenenfalls auch mit Musik ein Instrument spielen und Sport und Sport und Sport und Bewegung.
Alle zwei Wochen einen gesellschaftspolitischen Podcast mal für eine Stunde zu hören, ist natürlich okay, aber dann, okay. Dann wieder raus zu den Vögeln.
Und dann genau, ganz genau so.
Okay. Wenn ich es erstmal bekommen habe und mit Parkinson leben muss, was kann ich dann tun, um den Verlauf zu mildern?
Genau das, was ich gerade gesagt habe.
Es bleibt dabei beim Gleichen.
Es bleibt dabei. Ich sprach zuletzt mit einer Dame, die ist seit 25 Jahren hat sie Parkinson und sie erzählte mir, dass sie immer noch strickt und sie strickt, also die Strickmuster können nicht kompliziert genug sein, weil sie ihren Kopf anstrengen muss, weil sie ihre kognitiven Fähigkeiten da irgendwie auch einsetzen muss und sie hat, ich weiß es nicht mehr genau, aber sie hat eine Strecke, die sie jeden Tag zwischenzeitlich zwar mit dem Rollator, aber entsprechend mobil und motiviert hinter sich bringt.
Jetzt müssen wir einmal drüber reden. Du hast mir heute diese beiden Boxhandschuhe mitgebracht. Steht drauf, Fight Parkinson von der Parkinson-Stiftung. Franziska, du wirkst jetzt ja nicht so sonderlich aggressiv.
Das kann ich aber auch werden.
Ich gehe jetzt davon aus, dass du dich nicht einfach nur gerne grundlos prügeln möchtest, nein, sondern warum hast du mir diese beiden Boxhandschuhe mitgebracht?
Tatsächlich, weil dieses Thema Sport und Bewegung und Parkinson in diesem Boxhandschuh, wir kämpfen gegen Parkinson, wir kämpfen dafür, dass Parkinson irgendwann heilbar sein wird. Tatsächlich in diesem Sinnbild Boxhandschuh, finde ich, sich sehr, sehr schön zeigt. Und was aber tatsächlich, also wirst du vielleicht überrascht sein, vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Parkinson Boxen, also Boxen für Parkinson Erkrankte, ist tatsächlich ein Mittel, nicht nur die Vögel bewundern und draußen spazieren gehen, sondern aktiv Parkinson Boxen zu betreiben. Das ist jetzt natürlich nicht immer nur irgendwie, wie wir das von Boxkämpfen kennen, aber es scheint so zu sein, dass diese auch hier die kognitiven Fähigkeiten und gleichzeitig diese Bewegung, ich muss mich ja ständig in Bewegung halten beim Boxen, tatsächlich wirklich einen positiven Effekt haben. Frank Elstner, wir sprachen gerade über ihn, macht es, glaube ich, zweimal die Woche, Parkinson Boxen. Was aber auch ganz spannend ist, jetzt habe ich leider keinen Tischtennisschläger auch noch mitgebracht, Tischtennis spielen bei Parkinson, auch sowas, wo man denkt, wie, jetzt viele haben Tremor und es klappt. Und ich kann nur sagen, es klappt. Es gibt sogar Tischtennis-Weltmeisterschaften in Ping-Pong Parkinson. Und es scheint wirklich so zu sein, dass diese Sportarten, Tanzen ist übrigens auch was ganz Tolles. Also im Endeffekt, egal welche Sportart du machst, wo du deinen Kopf einsetzen musst, wo du deine Hände und deine Füße einsetzen musst, die sind gut bei Parkinson.
Du hast mich heute sehr beglückt.
Du fängst jetzt an zu boxen.
Ich habe früher sehr viel getanzt. Ich habe als Jugendlicher ein bisschen geboxt. Das habe ich länger nicht gemacht, muss ich zugeben. Und ich spiele Tennis.
Ja, siehst du mal. Alles wunderbar.
Insofern, gute Voraussetzung.
Absolut.
Ah. Danke für die Handschuhe. Das freut mich sehr. Gerade so als Geschäftsführer einer Agentur weiß man nie, wann man sie mal braucht.
Du, solange du sie nicht einsetzt, sondern nur bewunderst und zeigst, ist alles schön.
Sie bekommen einen besonderen Platz bei mir. Lass uns noch mal kurz zurück zum Gesundheitssystem. Wie kriegen wir Parkinson wieder anders in der Öffentlichkeit verankert? Bevor ich die Frage zu Ende stelle, nochmal mein Eindruck, viele Krankheiten werden gerade von der Gesellschaft, aber auch in der politischen Debatte ignoriert. Wir führen Systemdebatten, wir führen Debatten über Beitragshöhen und wer zahlt wie viel. Und dann gibt es irgendwie ein Gesamtsystem, das angeblich marode ist und reformiert werden muss. Wir nehmen uns aber nicht unsere einzelnen Mission öffentlich vor, zu sagen, wie gehen wir mit verschiedenen Krebserkrankungen um? Wie kann man den Betroffenen dabei helfen? Wie gehen wir mit Parkinson-Erkrankungen? Wie helfen wir den Betroffenen, Männern und Frauen, und möglicherweise unterschiedlich? Diese Debatten wahrscheinlich werden die in Fachkreisen geführt. Ich bekomme sie als normaler Zeitungsleser so nicht mit. Und wundere mich, dass die großen Probleme der Gesellschaft, die Namen haben, wie Alzheimer, wie Parkinson, wie Krebs und so weiter, Herz-Kreislauf, die werden gar nicht so aktiv besprochen, sondern immer nur so als Systemdebatte ummantelt. Du musst jetzt leider für alle gleichzeitig sprechen, weil es betrifft nicht nur Parkinson, aber wie kriegen wir dann anderes Bewusstsein rein?
Ich glaube tatsächlich, diese Systemdebatte, die dreht sich natürlich jetzt gar nicht nur um die Versorgung, die dreht sich tatsächlich um die, wie entdecke ich die, wie mache ich die Diagnose für diese neurologischen Erkrankungen und vor allen Dingen, wie mache ich die Versorgung dahingehend, welche Medikamente setze ich ein oder welche anderen Mittel setze ich ein. Und dieses Thema Leben mit einer neurologischen Erkrankung, das ist ja für mich unfassbar, dass die Menschen sind ja aktiv. Die geben weder ihren Intellekt mit der Diagnose ab, noch ist es so, dass die sofort ihren Job kündigen, wenn sie diese Diagnose bekommen. Die arbeiten so weiter wie du und ich und sind Mitglied der Gesellschaft, übrigens auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Also wenn wir jetzt da schon zumindest das streifen, was gerade alles so überlegt wird. Und da finde ich, dass das, ich hatte das vorhin gesagt, Achtung und Respekt gehört auch in dieses Thema Gesundheitssystem wieder mit rein. Man ist nicht nur die Krebserkrankte, die dann 5 Jahre Schwerbehinderung bekommt und dann hoffentlich wieder gesund ist oder wie auch immer, sondern man ist ja ein Teil der Gesellschaft und möchte ja auch, glaube ich, schon weiterhin auch nicht abgestempelt werden, nur als die Erkrankte oder die Dopaminverzehrende bei Parkinson-Erkrankungen. Und deshalb muss ich sagen, die Frage ist wirklich, wie schaffen wir das aus diesen, die Menschen nur noch mit Nummern oder ICD-Codes zu versehen. ICD ist tatsächlich dieser Schlüssel, wo man Krankheiten dann entsprechend einordnet, sondern wirklich zu sagen, wir brauchen im Endeffekt ein soziales Miteinander, auch zu fragen, wo kann ich euch helfen? Und Malon, es ist im Prinzip, sage ich jetzt ganz bewusst, es ist eine Schande, dass Menschen mit neurologischen Erkrankungen oder neurodegenerativen Erkrankungen darum kämpfen müssen, wie ihre Schwerbehinderung genehmigt wird oder nicht. Und da denke ich dann immer, das sind Sachen, unsere ehemalige Gesundheitsministerin Ola Schmidt hat es zuletzt gesagt, die hat dann gesagt, ich bitte dich, bringe Parkinson wieder in die Gesellschaft. Ich würde dieses wieder streichen und wirklich sagen, ich bringe Parkinson in die Gesellschaft, nicht nur ich alleine, weil wir da wirklich mit einem anderen, ja, mit einem anderen Werf, mit einer anderen Werf daran gehen müssen, auch unter dem Aspekt, das meine ich tatsächlich so, dieses Thema Respekt ist an der Stelle gerade gegenüber den Erkrankten, die sind nicht alle nur Frank Elstner. Und wie gesagt, wir sind ihm unheimlich dankbar, aber die anderen alle, diese 400.000 Parkinson-Erkrankte, die haben das alle verdient, dass sie nicht nur eine Diagnose sind.
Wie stehst du zu der These, dass wir in Deutschland im Gesundheitssystem vor langer Zeit schief abgebogen sind und fast alle Ressourcen reinstecken ins Behandeln von dem, was da ist, was getan werden muss, ohne Zweifel, aber dass wir zu wenig Fokus und zu wenig Ressource darauf legen, vorab durch ein besseres Verhalten, mehr Bewegung, weniger Zucker, weniger Alkohol, weniger Tabak, dass wir diesen ganzen Bereich von, wie können wir uns eigentlich gesünder selber ernähren, wie können wir uns gesünder bewegen, dass wir am Ende weniger Krankheiten bekommen. Was hältst du von dieser These, dass da eine Missbalance bei uns drin liegt?
Naja, die Missbalance ist natürlich bei uns in der Gesellschaft historisch begründet. Also zu Zeiten, keine Ahnung, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es dann die Frage war, Essen und Trinken und irgendwann war es großartig viel da. Und über viele, viele, viele Jahre hat niemand darauf geachtet, was jetzt vielleicht gut ist oder nicht gut für die Ernährung und das eigene Körperbefinden. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich das, was ich vorhin sagte, die Frage, sind die erkrankten Menschen, und das gilt für alle, sind sie nur eine Diagnose? Und wir verhandeln in der Gesamtgesellschaft eigentlich nur über diese Diagnosen. Wir verhandeln darüber, ob Karenztage jetzt irgendwie da akzeptabel sind, ob die Menschen nicht zu faul sein sollen und schneller wieder gesund sein sollen und so weiter. Das hat ja dann wirklich nichts mehr damit zu tun, dass man auch achtungsvoll und achtsam mit Erkrankten umgeht, sondern das sind dann nur noch Nummern und Diagnosen. Und da ist dann auch das zu kurz gekommen, die Frage der Zuckersteuer. Ist ja eine Frage, die uns alle betrifft. Also dieses Thema, ich glaube, ganz viele Menschen würden sagen, ja klar, ich bin dafür, dass wir eine Zuckersteuer einführen. Aber die Cola, die ich eigentlich immer bei Edeka kaufe, die sollte schon auf dem Preis bleiben, den ich bisher auch bezahlt habe. Und deshalb glaube ich, dass das Thema gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil noch lange nicht bei uns angekommen ist. Ich bin ja überzeugt, dass man nicht nur im Kindergarten einmal oder zweimal die Zahnärztin dann bitten sollte, mal zu kommen, sondern dass gesunde Ernährung, Gesundheit im Allgemeinen vielleicht tatsächlich schon fast ein Bildungsfach in der Schule sein müsste. Weil wir zugegebenermaßen alle nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen.
Ja, ich glaube, es ist die größte Herausforderung, Menschen früh beizubringen, wie kommst du gesund und zufrieden durchs Leben.
Ja.
Drei Fragen habe ich noch.
Schieß los.
Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
Das ist jetzt sehr lustig. Der beste Rat war von meiner Großmutter, die ich unendlich liebte, die 104 Jahre alt geworden ist und die immer sagte, ich komme aus Baden-Württemberg, und die sagte immer, Kind, geh mit den Menschen mit Achtung und Respekt um, so wie du auch umgegangen werden möchtest. Und das finde ich bezaubernd.
Das ist bezaubernd.
Ja.
Das ist sehr gut. Was macht dir Mut?
Meine Enkelkinder. Die großen Enkelkinder sind heute schon unglaublich interessiert an Politik und allem, was Gesellschaft anbelangt. Sind übrigens große Parkinson-Stiftungsfans. Sehr lustig. Die machen mir Mut, weil ich glaube, dass es nicht nur diese 7 gibt, sondern ganz viele andere junge Menschen, die auch so sind.
7 Stück?
7 Enkelkinder.
Fleißig.
Ja, ich freue mich daran.
Sehr gut. Franziska, ich habe dir eben verschwiegen, als wir reingekommen sind, das hier ist eine Zeitkapsel.
Ach du lieber Himmel.
Ja. Wir fliegen jetzt los.
Okay.
So von hier aus 2,5-3 Kilometer weiter. Wir landen auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor im Jahr 2050.
Oh, okay.
Mhm. Machen die Tür auf, steigen aus. Was für ein Land sehen wir?
Dieses Land, das ich mir wünsche, ist ein geeintes Europa, in dem wir wirklich alle tatsächlich nicht nur grenzenlos, sondern wirklich vereinigt leben. Und dass die Frage mit entsprechend guter Lebenseinstellung, guten Lebensgefühl.
Franziska Engerhausen, ich danke dir vielmals für dieses sehr interessante und sehr freundliche, nette Gespräch mit dir.
Lieber Thomas, ich danke dir. Es hat total viel Spaß gemacht.
Das war Damit die Guten gewinnen, der Interview-Podcast von ASK. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich ebenfalls für das Gute interessieren. Hast du Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann melde dich gerne bei uns. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Damit die Guten gewinnen.